Nun zur Predigt. Gnade sei mit euch von dem, der da war, der da ist und der sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Im Alten Testament, in Mose Kapitel 1, in den Versen 1 bis 16, da wird uns eine Geschichte geschildert, die wirklich nahe geht. Es ist die Geschichte von Hagar, einer ägyptischen Frau, einer Sklavin, der Nebenfrau Abrahams. Und Hagar steht in der Bibel für die Menschen, die nicht gewollt scheinen, aber auch zugleich für Menschen, die von Gott gesehen, gerufen und gesegnet werden. Und das ist ihre Geschichte. Sarai, Abrahams Frau, und Abraham sehnen sich sehr nach einem Kind. Die Jahre vergehen, die Hoffnung schwindet immer mehr. Und da kommt Hagar in die Geschichte. Eine Frau, die nicht gefragt wird. Sie wird einfach hineingestellt in einen Plan, der gar nicht ihrer ist. Weil Sarai keine Kinder bekommen kann, wird Hagar zur Nebenfrau Abrahams erklärt. Und sie wird dadurch in eine Rolle hineingedrängt, die sie selbst gar nicht gewählt hat. Ihr Körper wird zum Mittel eines fremden Plans. Und als sie schwanger wird, ja, da herrscht Freude. Aber dann entsteht nach und nach Spannung zwischen Sarai und ihr. Und nach werden auch die Worte hart und scharf, und auch die Blicke werden hart und scharf. Und Hagar spürt, ich bin hier nicht gewollt. Mein Kind ist hier nicht gewollt. Eines wissen wir alle, nicht nur seit heute. Wie wir ins Leben starten, das prägt uns alle tief. Startest du geliebt ins Leben, hast du den allerbesten Start für ein gutes Leben. Du wirst leichter, freier und auch mutiger groß werden können. Wer dagegen ungeliebt ins Leben startet, der trägt wirklich von Anfang an eine schwere Last, die niemandem zu wünschen ist. Und wer so startet, der startet mit einem Handicap, das sieht man nicht. Aber die Seele spürt das. Von Mama und Papa geliebt zu werden, das ist das Allerbeste, was einem Kind widerfahren kann. Von Mama und Papa ungeliebt zu sein, ist mit das Schlimmste, was einem Kind widerfahren kann. Im Laufe unseres Lebens lernen wir fast immer beide Seiten kennen. Wir lernen sie aus der eigenen Lebensgeschichte kennen, aus der eigenen Familie und aus den vielen Begegnungen mit Menschen, die wir im Laufe eines Lebens hier haben. Und genau hier hinein, da gibt uns die Bibel die Antwort Gottes auf Hagars Schicksal. Und das ist auch eine Antwort an dich heute Morgen, es ist auch eine Antwort an mich heute Morgen. Du bist gewollt und du bist gesehen und du bist nicht verloren. Du bist gewollt, du bist gesehen, du bist nicht verloren. Und du bist gewollt, das ist das Thema, über das ich es heute predigen möchte, aber lasst uns zuvor noch gemeinsam beten, bitte. Wer mag, kann aufstehen und wer nicht mag, bleibt sitzen. Aber unser Papa im Himmel, du guter Gott, du kennst unsere Lebensgeschichten, die hellen und kennst auch die schweren. Du weißt, wie sehr es ein Leben prägt, wenn ein Mensch Liebe empfängt und wie tief es schmerzt, wenn Liebe fehlt. Wir bringen dir heute all das, was wir aus unserer eigenen Familie kennen. aus Begegnungen mit Menschen, mit dem, was uns geprägt hat. Du siehst die Wunden, die niemand sieht, und die Sehnsucht, die wir oft nicht aussprechen. Sprich du zu uns deine große Zusage, dass wir gewollt sind, gedacht von Anfang an, gerufen in dein Licht, geliebt mit einer Liebe, die trägt, und gehalten von deiner Treue. Und lass uns bitte heute hören, wie du unseren Namen sprichst. Und lass uns glauben, dass wir alle nicht zufällig hier sind. Lass uns spüren, dass deine Liebe stärker ist als alles, was uns gefehlt hat. Darum bitten wir dich durch Christus Jesus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Am Ende flieht Hagar in die Wüste. In die Wüste, dorthin, wo man eigentlich nur noch sich selbst und den Himmel über sich sieht und sonst nichts mehr. Und dort, in der Einsamkeit der Wüste, da spricht Gott zu ihr. Nicht mit Donner und auch nicht mit Blitz, sondern mit einem Satz. Einem Satz, der eine ganze Welt trägt. Und Gott sagt: Ich sehe dich. Wer sich schon einmal wirklich im Leben verloren hat, der weiß um den inneren Schmerz, der einen Tag für Tag dann begleitet, über den Verlust von Liebe, von Geborgenheit, aber auch über den Verlust von Familie. Ich weiß davon. Damals habe ich mich zurückgezogen. Weg von dem Ort, der für mich nur mit innerem Schmerz verbunden war. Weg von den Menschen, denen ich und die auch mir Schmerz zubereitet hatten. Und tief, ganz tief da drin in mir, da war dieses schlimme Gefühl, dass selbst Gott von jemandem so wie mir nichts wissen will. Denn es war viel zu viel geschehen, wofür ich mich selbst auch zutiefst schämte und nicht wusste, wie ich es jemals wieder würde gut machen können. Und als es mir damals dreckiger nicht mehr ging, da kam in mir eine Erinnerung zurück an die Zeit, als ich mit meinem Gott noch im Reinen war. Und die Sehnsucht danach wurde groß und größer, dass es wieder so werden solle. Und eines Tages entschied ich mich. Ich entschied mich, auf dem Weg zurückzumachen. Zurück nach meinem wirklichen Zuhause. Zurück zu Abba, zu meinem Papa Gott. Ein Jahr später war dann meine Taufe dafür das sichtbare Zeichen. Und als damals Ulrich, mein guter Freund, unser Pastor, und Sylvia, von der ich seit langem nichts mehr höre, die mir immer noch Freundin ist, als sie mich damals in dem See untertauchten und ich beim Auftauchen das helle Sonnenlicht über mir, den hellblauen Himmel sah und am Ufer die betende Gemeinde, euch, viele von euch, da tat sich da drinnen mir eine innere Tür auf, die ich verschlossen gehabt hatte. Und ich wurde dann in eine neue Freiheit, in ein neues Leben geführt, bis heute. Und so wie ihr alle, war auch ich tatsächlich immer ein Gedanke Gottes gewesen. Ja, ich war immer von ihm gewollt. Auch als ich dachte, dem wäre gar nicht so. Der Psalm 139 mit seinen Versen 13 bis 16, der drückt es sehr gut aus, dass du und dass wir ein Gedanke Gottes sind. Ja, Gott denkt wirklich an dich. Aber wie ist das mit dir? Denkst du auch an Gott? Redest du mit ihm im Gebet? Und wenn ja, fällt dir das immer leicht? musst du etwas beachten, wenn du betest? Und was kannst und was darfst du überhaupt sagen im Gebet? Das ist die Antwort, die ich dir geben möchte. Alles. Du darfst alles sagen. Alles, was weißt, alles, was dich bewegt, alles, was du sonst niemandem sagen magst. Alles, was du dir selbst kaum eingestehen magst. Gott, ihr Lieben, Gott hört nicht auf die Schönheit unserer Worte. Nein, Gott hört auf die Ehrlichkeit unseres Herzens beim Gebet. Nicht, ob wir viele Worte, schöne Worte, kluge Sätze sagen. Es geht um die Ehrlichkeit des Herzens beim Gebet. Und du musst auch gar nichts beachten, keine Formalitäten, außer einem oder eines, dass du freiwillig zu ihm kommst, dass du dich ihm öffnest und dass du dich traust, wirklich traust, dich ihm anzuvertrauen. Dass du ihm auch zutraust, diesem Gott zutraust, dass er dich hört und dass er dich verstehen kann, dass er dich trägt. Und wenn du betest, dann trittst du in ein Gespräch ein, das Gott mit dir schon lange vor dir begonnen hat. Eltern, die wirklich ihre Kinder lieben, die nehmen ihre Kinder in den Arm und trösten, wenn sie klagend und weinend zu ihnen kommen. Ja, ach, wüsste es nur jeder Mensch auf dieser Erde, dass wir alle immer und zu jeder Zeit klagend, weinend in Gottes ausgebreitete Arme laufen können. Jederzeit. Und nicht nur dann, wenn wir stark sind, sondern auch dann, wenn wir nichts mehr im Griff haben, wenn wir meinen, ich bin gar nicht würdig. Du darfst zu Gott kommen, wie du bist. Mit allem, was dich niederdrückt, mit allem, was dich verletzt hat und mit allem, was du gar nicht mehr tragen willst oder kannst, weil du von ihm gewollt bist. Du bist nicht zufällig auf dieser Welt. Du bist nicht zufällig auf dieser Welt. Du bist nicht gewürfelt worden. Du bist auch nicht beiläufig hier. Du bist auch nicht einmal eine Randfigur in dieser grandiosen Schöpfung Gottes, sondern du bist zutiefst, zutiefst gewollt von ihm. Das muss man erstmal verinnerlichen. Ja, wir sind geliebtes Kind. Kind eines Gottes, der nicht nur Schöpfer ist, sondern der uns wie Vater und Mutter zugleich ist. Kind eines Gottes, der uns nicht nur richtet, sondern der uns aufrichtet. Und Kind eines Gottes, der nicht nur etwas von mir fordert, sondern der mich hält. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das sagt niemand, niemand geringerer als der Sohn Gottes selbst, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Und genau das ist doch die große, diese befreiende Botschaft der Bibel. Du bist gewollt, bevor du etwas leisten konntest, bevor ein Wort gesprochen wurde, bevor du wusstest, wer du überhaupt bist. Ja, bevor das alles war, wurdest du und bist du schon gewollt gewesen. Von Gott, von deinem Schöpfer. In deiner Stärke, aber auch in deiner Schwäche. In deiner Verwirrung, in deiner Freude. Und in deiner Traurigkeit. Du bist gewollt, wenn dich andere übersehen haben. Und selbst dann, wenn du dich selbst verloren hast. Du bist auch gewollt, wenn du selbst an dir zweifelst. Du bist gewollt, weil du nicht perfekt bist, sondern weil dich der große Gott wirklich liebt. Jeden Einzelnen. Zutiefst. Und deshalb darf jeder von uns zu diesem Gott kommen, mit offenen Händen, mit meinen offenen Wunden, mit all diesen offenen Fragen, die ich habe. Und ich darf mich dann in seinen Händen bergen, die größer sind als meine Angst, wärmer als meine Einsamkeit und die treuer sind als meine eigene Kraft. Jeder von uns, du bist gewollt, das ist die Botschaft. Und du bist wirklich geliebtes Kind Gottes. Das ist kein frommer Satz. Seit ich das begriffen habe in meinem Leben, wirklich begriffen habe, ist das das Fundament meines Lebens geworden. Es ist der Boden, der mich trägt. Es ist auch, ich nenne es mal das Licht, das Lebenslicht, das mir bleibt und das Wort, das in mir Heilung hervorruft. Gottes Zusage geht durch die ganze Bibel hindurch, von der Schöpfung bis zur Vollendung, dass wir gewollt sind von ihm. Zurück zu Hagar in der Wüste. Für Hagar war ja alles unerträglich geworden. Und wie das so oft ist, ich weiß nicht, kennt ihr so etwas in eurem Leben? Etwas ist alles unerträglich. Was will man denn dann? Dann willst du am liebsten weglaufen. Dann will man das alles hinter sich lassen. Irgendwie nur weg. Und das macht auch Hagar. Sie will nur noch weg und sie läuft in die Wüste. Eigentlich in einen Ort, wo man überhaupt nicht überleben kann. Und auch dorthin, wo niemand mehr ist, da sind keine Menschen mehr. Da bist du nur noch ganz alleine. Und da ist sie auch nur noch ganz alleine. Und dorthin, wo man sich selbst nur noch verlieren kann. Die Bibel, die beschreibt diesen Moment Hagars mit einer sehr erschütternden Schlichtheit. In der Wüste sitzt Hagar an einer Quelle, völlig allein, erschöpft und verzweifelt, nicht gewollt. Und dann geschieht das Unerwartete. Ein Engel Gottes erscheint. Nicht zufällig und auch nicht beiläufig. Der Engel Gottes sucht sie. Er spricht sie an und er nennt ihren Namen. Er kennt ihre Geschichte und er hört die Not Hagars. Und der Engel Gottes verheißt ihr eine Zukunft. Er verheißt ihr Würde und Segen. Und damit wird Hagar zur ersten Person in der Bibel, die Gott einen Namen gibt. Hagar, eine Frau, eine Sklavin, eine Fremde, die nicht gewollt ist, ist die erste Frau in der Bibel, die Gott einen Namen gibt. Wusstet ihr das? Das habe ich bisher so gar nicht gewusst. Welchen Namen gibt sie Gott? El-Roi. El-Roi. Du bist ein Gott, der mich sieht. El-Roi, der Gott, der die Ausgesetzten findet. Der Gott, der die Namenlosen ruft und der Gott, der die Unerwünschten will. Der Gott, der sagt, du bist gewollt und der Gott, der mich auch sieht. Gott sieht mich nicht wie ein Polizist, der aufpasst, ob ich auch alles richtig nach dem bürgerlichen Gesetzbuch mache. Ob ich mich korrekt verhalte. Nein, Gott sieht mich völlig anders. Wie siehst du denn einen Menschen? Gehörst du auch zu den Menschen, die oft sehr bevormundend, sehr richtend über Menschen ein Urteil abgeben? Wie verhält er sich denn? Also so benimmt man sich doch gar nicht. Also was ist denn das für ein Nachbar? Also was führt denn der für ein Leben? Also kann der sich nicht anders benehmen? Kennt ihr das nicht? Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, hat jeder von uns schon ab und an so gedacht in seinem Leben. Denn wir haben ja alle unsere klaren Vorstellungen, wie ein Leben aussehen sollte. Gott hat auch seine Vorstellungen von dir und von mir. Die sind völlig anders. Völlig anders. Gott sieht uns so, wie wir sind. Und wisst ihr was? Er nimmt uns so hin, wie wir sind. Er sagt nicht, Karl, bevor du nicht das und das und das in deinem Leben geändert hast und bevor du nicht so und so und so geworden bist, brauchst du dich bei mir gar nicht blicken lassen. so lange kommst du mir nicht in die Tür. So ist er nicht, der große Gott. Was bin ich froh. Sonst ich wäre immer noch nicht zu Hause. Ich würde immer noch herumirren in dieser großen Welt und hätte diesen Gott nie gefunden, wenn er denn so wäre. Aber er ist nicht so. Es gibt eine sehr, sehr, sehr bewegende Geschichte im Neuen Testament. Ihr kennt sie ja alle und es ist schon, ich glaube, 1000 Mal darüber gepredigt worden. Nicht nur bei uns, sondern auch überall in den kirchlichen Gemeinden. Da gibt es einen Sohn, einen jungen, jüngeren Sohn, der hat einfach keinen Bock mehr, zu Hause zu bleiben. Der hat einfach beschlossen, ich will das Leben genießen. Ich habe keinen Bock mehr, bei Papa zu sein, ich habe keinen Bock mehr, immer nur zu malochen. Ich will das Leben genießen, aber ich habe ja nichts. Ah, Papa hat noch was, Erbe. Und er weiß natürlich, klug wie er ist, das muss er mir auch geben, das kann ich doch verlangen. Das tut er auch, unverfroren. Papa, ich will mein Erbe von dir haben, und zwar jetzt, und zwar sofort. Der Papa mag vielleicht ein bisschen erstaunt gewesen sein, ich weiß das nicht. Aber der Papa nickt und sagt, naja, wenn das dein Wille ist, dann sollst du das Erbe vorzeitig haben. Und er übergibt ihm das Erbe, sprich die Kohle, die der Sohn sich so sehnlichst wünscht, um ein gutes Leben zu führen. Und was macht er damit? Er haut ab. Er geht weg von zu Hause. Jetzt will er das Leben genießen. Er geht in die Fremde und dort Heidewitzka. Ich hab's ja. Nach mir die Sintflut. Und so lebt er auch. Woran er nicht rechnet, ist, dass jedes Geld, wenn es sich nicht selbst vermehrt, einmal zu Ende geht. Und manchmal ist es ja so, in diesen Zeiten, wo dann etwas zu Ende geht, ist es nicht nur, dass es zu Ende geht, dann kommen auch noch komische, schlimme Zeiten auf einen zu. Damals kam die Hungersnot noch dazu. Kein Geld mehr, kein Essen mehr, oh je. Alles verjubelt. Es bleibt nichts anderes über, als am Ende noch eine Arbeit anzunehmen, die wirklich unter aller Würde ist damals, Schweine zu hüten. Und wie dankbar wäre er gewesen, hätte er selbst das Schweinefutter zu essen bekommen. Selbst das bekam er nicht. Und in solchen Situationen, ich kenne das alles in meinem eigenen Leben, vielleicht gibt es ja jemanden unter euch, der das auch so ein bisschen kennt. In solchen Situationen, da kommen Erinnerungen zurück an bessere Zeiten, an das, was mal gewesen ist, an das, es gab doch schon mal andere Zeiten in meinem Leben. Es gab doch nicht immer nur diese Chaos, diese schlimmen, diese ekelhaften Zeiten in meinem Leben. Ja, die gab es. Und der Sohn erinnert sich an den Papa, wie es mal war und dass es doch ein gutes Leben war und dass alle, die bei Papa waren, gut versorgt waren, die hatten zu essen, die mussten nicht hungern. Und da wird diese Sehnsucht groß in ihm und sagt, ich will es wieder haben, ich will wieder nach Hause, ich habe das so satt jetzt in dieser Fremde, ich will zurück. Und zugleich schämt er sich zutiefst. Das kenne ich auch, man schämt sich für das, was man getan hat. Man weiß nicht, wie man damit umgehen soll, wie werde ich das jemals wieder gut machen können, das kann ich gar nicht gut machen. Oh, ich will aber zurück und nach Hause und hin und her gerissen. Und am Ende macht er sich auf den Weg und geht nach Hause, zurück zu Papa. Und was er nicht weiß und womit er überhaupt nicht gehofft hat und sich auch nicht hätte vorstellen können, dass dieser Papa die ganze Zeit, all die vielen Jahre, wo dieser liebe junge Sohn nicht mehr da war, die ganze Zeit auf ihn gewartet hat, dass er wieder nach Hause, dass er zurückkommt. Und der Papa sieht diesen Sohn kommen von der Ferne, der läuft ihm entgegen. Der Vater läuft diesem Sohn entgegen, läuft vielleicht auch der verlorenen Tochter entgegen und freut sich, dass dieser verlorene, schon fast tot geglaubte Sohn zurückfindet nach Hause. Das Ende der Geschichte kennt ihr auch und ich muss ganz kurz erwähnen, weil es ganz wichtig ist für uns, für jeden von euch. Wie wird er denn aufgenommen zu Hause? Wie empfängt denn der Papa diesen Sohn wirklich? Erhobener Zeigefinger? Hey, was hast du dir alles erlaubt? Nein, liebend, freudig, Herz erfrischend und wärmend, voller Liebe, voller Annahme, voller Mitgefühl. Und Papa sagt zu seinen Dienern, kommt, 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 bringt das Gewand für meinen Sohn, er soll ein neues Gewand bekommen. Das ist das äußere Zeichen von Würde, bekommt ein neues Kleid angelegt. Und nicht genug damit, bringt mir auch einen Ring und er steckt seinem Sohn den Ring an den Finger. Höchstes Zeichen für Wertschätzung. Und zum Schluss sagt er noch, und er soll auch Schuhe haben, denn damals zur Zeit Jesu und auch vor der Zeit Jesu war es so, Schuhe trugen nur die Familienmitglieder. Die Diener und die Sklaven hatten alle keine Schuhe an. Das heißt, Schuhe war ein Privileg und immer das Zeichen, du gehörst zur Familie. Das Zeichen für Zugehörigkeit, das sind die Schuhe, deshalb Kleid, Ring und Schuhe. Und dasselbe geschieht mit jedem von uns. Wenn wir wirklich zurück nach Hause kommen, wenn wir uns verloren haben, und glaubt mir, sei dir niemals sicher im Leben, dass du dich nicht doch mal verlieren wirst. Es gibt immer Dinge, die uns so erschüttern können, dass wir den Glauben verlieren könnten. Eine Zeit lang. Und dann ist es gut zu wissen, ganz tief in uns, diese tiefe Sehnsucht, es gibt noch eine Hoffnung, es gibt noch eine Rückkehr, es gibt noch ein neues Leben, es gibt noch etwas anderes. Und wenn wir dann zurückkommen, und wenn du zurückkommst, dann sagt Abba, dieser Papa Gott zu dir, ich gebe dir ein neues Kleid und ich stecke dir einen Ring an deinen Finger und ich gebe dir Schuhe und dann hast du deine Würde wieder. Du bist wertgeschätzt und du gehörst zu mir, du gehörst zur Familie. Das alles findet ihr in Lukas Kapitel 15, Verse 11 bis 32. Könnt ihr alles mal nachlesen. Aber ich wollte ja etwas noch zum Schluss sagen. Wenn ich heute hier stehe, nach so vielen Jahren, in denen es so viel Auf und so viel Abs in meinem Leben gab, in dem ich so oft gehofft habe, in dem ich manchmal die Hoffnung fast verloren hatte und in dem ich selbst auch auf der Strecke geblieben bin zum Teil. Der große Gott, der für mich Papa Gott geworden ist. Als Kind kannte ich keinen Papa Gott. Als Kind war Gott, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, in der Kirche irgendwie vergoldet, weit weg. Da gab es keine persönliche Beziehung. Das war etwas mehr so wie, ich sehe dich schon. Und jemand wie ich, ihr Lieben, das kennt ihr alle gar nicht. Ich bin Zeug, keiner von euch kennt das, das weiß ich. Hat man euch schon mal in die erste Bank in der Gemeinde gesetzt? Wisst ihr, was die erste Bank war bei uns? Das war die arme Sünderbank. Und wer in der ersten Bank hingesetzt wurde nach der Beichte, hat dann von allen Gemeindemitgliedern gesehen, und bei uns waren es immer 400 bis 500 Leute am Sonntag, da hat jemand mal über die Stränge geschlagen. Und da saßt du da vorne. Also für mich war, versteht ihr, Gott schon ein ganz anderes Bild gewesen. Und es hat Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte gedauert, bis aus diesem Richtergott ein Abba-Gott wurde, ein Papa-Gott. Und das war meine Erlösung. Und jetzt wünsche ich dir so sehr, dass auch für dich das ein Abba-Gott wird, ein Papa-Gott wird. Das ist deine persönliche Erlösung in deinem Leben. Dann bist du wirklich frei da drin und dann kannst du all das, was dich auch stark macht, und jeder von uns hat Stärken, Wirklich. Sei nicht, glaub nicht immer, du bist nur schwach. Nein, du hast auch deine Stärken. Jeder von uns hat sie. Du hast die Stärken, die Gott dir mitgegeben hat in deinem Leben. Lauf zurück, so schnell du kannst. Lauf nach Hause. Lauf zu Papa. Aber Gott. Ich komme zum Ende. Papa. Liebe, liebe Papa Gott. Unser Gott, unser großer Gott. Wir alle lieben dich so sehr. Und viele von uns fühlen sich wirklich auch verloren. Manchmal fühlen uns wie verlorene Schafe, wie eine verlorene Münze, aber auch manchmal wie ein verlorener Sohn, wie eine verlorene Tochter. Aber wir glauben wirklich, dass du auf uns wartest. Du wartest am Tor auf uns. Du hältst ständig Ausschau nach uns. Und du lädst uns ein, komm wieder nach Hause. Ja, Herr, wir kommen jetzt zu dir nach Hause. Zu dir, dorthin, wo jeder von uns wirklich hingehört. Amen.